Noch eine Woche Schule und dann beginnen im Kanton Zürich auch die Sommerferien. Andere Kantone haben ja schon begonnen, das haben wir an den Staumeldungen am Gotthard gemerkt. Über diese Sommerwochen werden wir, viele von uns, unterwegs sein. Nächsten Samstag starte ich auch mit einer Wanderwoche unserer Singlearbeit. Wir sind da mit 70 Single im Raum Savonin am Wandern. Und meist bringen Ferien Abwechslung und sie reißen uns aus dem Alltagstrott. Und selbst die Leute, die in den Ferien, also in den Schulferien hierbleiben müssen oder wollen, werden es genießen, dass in diesen Wochen die Hektik in der Stadt Zürich etwas gesenkt wird und man meist ohne Stau sein Ziel erreicht. Reisen bringen Abwechslung mit sich. Aber nicht nur das, sondern auch Gefahren. Schon manche freute sich über Wochen auf die bevorstehenden Ferien und dann kam alles anders. Das erlebten die Passagiere des Luxus-Kreuzfahrtschiffs Costa Concordia diesen Januar, als das Schiff einen Felsen rammte. Plötzlich waren sie irgendwo in einer Kabine und wussten nicht, wie sie das Tageslicht erreichen. Oder denken wir an diesen schrecklichen Garunfall im Wallis, bei dem 22 Kinder und 6 Erwachsene starben. Nein, ich will euch keine Angst machen heute Morgen. Ich will euch auch die Vorfreude für die Ferien nicht nehmen. Aber es ist einfach so. Je mehr wir unterwegs sind, je größer wird das Risiko, dass uns etwas zustoßen kann. Doch egal, was uns auf diesen Reisen, die wir unternehmen, begegnen wird, eines möchte ich euch heute Morgen mit auf diesem Weg geben. Gott ist mit dir. Gott begleitet dich. Er verliert dich nie aus den Augen. Er ist immer in Kontrolle. David schrieb über diese Tatsache, dass Gott mit uns unterwegs ist, einen Psalm, den wir auszugsweise heute Morgen anschauen werden. Es ist der Psalm 139, den wir jetzt nun zuerst miteinander lesen. Herr, du hast mich erforscht und kennst mich ganz genau. Wenn ich mich setze oder aufstehe, du weißt es, meine Absichten erkennst du schon im Voraus. Ob ich gehe oder liege, du siehst es. Mit all meinen Wegen bist du vertraut. Ja, noch ehe mir ein Wort über die Lippen kommt, weißt du es schon genau. Von allen Seiten umschließt du mich und legst auf mich deine Hand. Ein unfassbares Wunder ist diese Erkenntnis für mich. Zu hoch, als dass ich es je begreifen könnte. Wohin könnte ich schon gehen, um deinem Geist zu entkommen? Wohin fliehen, um deinem Blick zu entgehen? Wenn ich zum Himmel emporstiege, so wärst du dort. Und würde ich im Totenreich mein Lager aufschlagen, dort wärst du auch. Hätte ich Flügel und könnte mich wie die Morgenröte niederlassen am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich leiten, ja, deine rechte Hand würde mich halten. Und spräche ich, nur noch Finsternis soll mich umgeben und der helle Tag um mich her soll sich verwandeln in tiefste Nacht, dann wäre selbst die Finsternis nicht finster für dich und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Ja, für dich wäre die tiefste Dunkelheit so hell wie das Licht. Du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Dir war ich nicht verborgen, als ich Gestalt annahm als ich im Dunkel erschaffen wurde, kunstvoll gebildet im tiefen Schoß der Erde. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Wie kostbar sind für mich deine Gedanken, oh Gott. Es sind unbegreiflich viele. Wollte ich sie zählen, so wären sie zahlreicher als alle Samtkörner dieser Welt. Und schlafe ich ein und erwache, so bin ich immer noch bei dir. Ach, dass du, Gott, die töten würdest, die sich dir widersetzen. Und ihr alle, an deren Händen Blut klebt, haltet euch fern von mir. Diese Menschen reden über dich, Gott, in bösen Absichten. Sie, deine Feinde, missbrauchen deinen Namen. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen? Nicht die verabscheuen, die sich gegen dich erheben? Ja, ich hasse sie mit äußerstem Hass und betrachte sie als meine eigenen Feinde. Erforsche mich, Gott. Und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschen Wegen gehe und führe mich den Weg zum ewigen Leben. David war in seinem Leben viel unterwegs. Er reiste jedoch meistens nicht, um Ferien zu machen, sondern er war auf der Flucht oder er reiste, um Kriege zu führen. Meistens siegte er und erlebte immer wieder, wie Gott mit ihm unterwegs war. Er war bekannt dafür, dass er ein ausgezeichneter Heerführer war. Und wenn er von seinen Schlachten zurückkam, da tanzten die Frauen in den Dörfern, wo er durchzog, und sie sangen: Tausend Feinde hat Saul, der amtierende König, erschlagen. Doch 10.000 waren es, die David erschlug. Er war ein siegreicher Mann. David wurde dann König und er war reich und sehr mächtig, einflussreich. Doch er kannte auch sehr schwierige Lebensabschnitte. Feinde, die ihn beseitigen wollten. Große Fehltritte, die er selbst zu verantworten hatte. Fast unüberwindbare Probleme in seiner Familie. Bis zu Totschlag in der eigenen Familie. Was David in diesem Psalm schreibt, sind vermutlich Erkenntnisse, die ihm durch sein bewegtes, abenteuerliches und von Schicksalsschlägen gezeichneten Leben bewusst geworden sind. Also nicht ein Psalm, ein Gebet, das am grünen Tisch entstanden ist, sondern ein Gebet, das durchs Leben geprägt wurde. Herr, du hast mich erforscht und kennst mich ganz genau. Herr, du kennst mich mit allen meinen Seiten, den Guten und den weniger Guten. Du kennst meine Stärken, aber du kennst auch meine Schwächen. Ja, wenn Gott mich ganz und gar kennt, dann kennt er eben alles. Nicht nur das, was ich gut kann. Nicht nur, was ich gut mache. Er kennt mich eben ganz, die Stärken und die Schwächen. Und eigentlich, sagt David, kennst du mich sogar länger als ich mich selber, denn deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Doch du hattest im Mutterleib nicht einfach zugesehen, wie ich entstand, sondern du hast mein Leben überhaupt erst ermöglicht, weil du der Schöpfer des Lebens bist. Du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat, kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Und weil Gott ihn erschaffen hat, weil er der Konstrukteur des Lebens ist, weil er vor aller Schöpfung steht, weiß Gott natürlich am besten, wie Leben funktioniert, wie wir Menschen ticken. Er kennt uns in- und auswendig, er weiß genau, was uns beschäftigt. Und selbstverständlich entgeht ihm auch keine unserer Bewegungen. Wenn ich mich setze oder aufstehe, du weißt es. Unglaublich. Meine Absichten erkennst du schon im Voraus. Ob ich gehe oder liege, du siehst es. Mit all meinen Wegen bist du vertraut. Gott hat den völligen Durchblick. Er weiß, was David macht und er weiß auch, was er zu machen gedenkt. Nichts, aber auch gar nichts ist Gott fremd. Nichts überrascht ihn. Selbst meine Gedanken kann er lesen. Ja, noch ehe mir ein Wort über die Lippen kommt, weißt du es schon genau. David ist von dieser Tatsache begeistert. Obwohl er in seinem Leben einiges tat, das er eventuell lieber vor Gott verborgen hätte. Ich weiß nicht, wie stark dich diese Tatsache begeistert, dass Gott dich durch und durch kennt und sogar deine Gedanken kennt. Vielleicht ist dir das etwas unheimlich. Vielleicht sagst du, dass du lieber nicht so viel Aufmerksamkeit hättest. Vielleicht möchtest du lieber mal ganz für dich allein sein. Einmal etwas denken können, ohne dass Gott es gleich wissen muss. Vielleicht würdest du gerne etwas vor ihm verbergen. Jesus spricht einmal über Menschen, die bewusst ihr Leben vor Gott verbergen möchten. Und er sagt, jeder, der Böses tut, hasst das Licht. Und Licht steht hier für Gottes Präsenz und Gegenwart. Er tritt nicht ins Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt werde. Diese Menschen meinen, sie könnten sich vor Gott verbergen. Sie realisieren nicht, wie unmöglich das ist. Niemand kann sich vor Gott verstecken. Diese Menschen verhalten sich wie kleine Kinder, die Versteck spielen. Sagt man einem kleinen Kind, komm, versteck dich einmal, was macht das Kind?
So.
Und dann denkt das Kind, weil ich jetzt den anderen nicht sehe, sieht er mich auch nicht. Habt ihr das auch schon erlebt? Mit einem Kind gemacht, das ist so lustig. Und ihr seht das Kind, wie das sich die Augen zuhält. Und so verhalten sich Menschen, die meinen, sie könnten sich vor Gott verbergen. Sie meinen, wenn sie die Augen schließen, dann würde sie Gott nicht sehen. Das ist ein Blödsinn. Gott sieht sie. Gott sieht uns alle. Er ist Schöpfer des Himmels und der Erde. Und Jesus sagt weiter in diesem Zusammenhang, wer sich jedoch bei dem, was er tut, nach der Wahrheit richtet, der tritt ans Licht. Und es wird offenbar, dass sein Tun in Gott gegründet ist. David gehört zu diesen Menschen, die sich darüber freuen, dass Gott sie kennt. Er gehört zu den Menschen, die wollen, dass Gott zuschaut. Selbst dann, und das ist nun entscheidend, selbst dann, wenn sie große Fehler begehen. Selbst dann wünschen sie, dass Gott zusieht. Und gerade dann ist es nämlich wichtig für uns. Und wir werden das noch sehen am Leben von David. Jedenfalls fühlte sich David bei Gott geborgen. Von allen Seiten umschließt du mich und legst auf mich deine Hand. David weiß, dass Gott sein Wissen über ihn nicht missbrauchen wird. Sondern es ist Gottes Absicht, seine schützende Hand über ihm zu halten. Ich muss sagen, dass ich die Vorstellung, dass mich Gott durch und durch kennt, unglaublich super finde. Ich bin auch von dem begeistert, ich bin froh und dankbar, dass wenigstens Gott bei mir den Durchblick hat. Ich weiß nicht, wie das in eurem Leben ist. Vielleicht habt ihr in eurem Leben immer den Durchblick. Ich nicht. Ich habe bei mir nicht immer den Durchblick. Aber eines weiß ich, Gott hat den Durchblick. Und das finde ich unglaublich befreiend, dass Gott mich durch und durch kennt. Ich bin froh, das zu wissen, dass er trotzdem und vielleicht gerade deswegen, weil er mich durch und durch kennt, seine Hand über mich hält. Für mich ist es ganz wichtig zu wissen, dass ich vor Gott nichts verstecken kann und vor allem, dass ich nichts verstecken muss. David kann das kaum begreifen. Ein unfassbares Wunder ist diese Erkenntnis für mich. Zu hoch, als dass ich es je begreifen könnte. Nun macht sich David Gedanken, wie es wäre, wenn er Gottes Gegenwart entfliehen wollte. Doch er kommt zum Schluss, dass es keine Möglichkeit gibt. Niemand kann Gott entfliehen. Wenn ich zum Himmel emporstiege, er konnte ja das damals noch nicht, wir können das mittlerweile. Wenn ich zum Himmel emporstiege, so wärst du dort. Also selbst die Astronauten, die auf dem Mond gelandet sind. Gott hat auch die Kontrolle über den Mond und über alle, die sich dort dann bewegen werden. Wenn ich zum Himmel emporsteige, so wärst du dort. Und würde ich im Totenreich mein Lager aufschlagen, du wärst auch dort. Hätte ich Flügel und könnte mich wie die Morgenröte niederlassen am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich leiten. Ja, deine rechte Hand würde mich halten. Egal, wohin du gehst in den Ferien. Gott geht mit dir. Ob du im Flugzeug oder in einem U-Boot sitzt, ob du im Auto oder im Zug fährst, ob du mit einem Kreuzfahrtschiff oder mit einem Ruderboot unterwegs bist, Gott ist mit dir. Und zwar nicht, damit er sehen kann, was du falsch machst, sondern damit er seine schützende Hand über dich hält. Gott ist da, um dich zu leiten. Er will, dass du das Ziel des Lebens erreichst, egal wo du bist. Für David ist klar, deine Hand, egal wo ich wäre, was er sich ja nur ausdenken kann, weil er gar nicht dorthin kann, aber wenn ich dorthin könnte, deine Hand würde mich leiten. Ja, deine rechte Hand würde mich halten. Nirgends würdest du mich loslassen. Gott will dafür sorgen, dass David bewahrt bleibt und das meint nicht primär in körperlicher Hinsicht, dass er keinen Unfall hat, keine Krankheit bekommt. Nein, das heißt, dass Gott ihn ans Ziel bringen will. Er will seine Seele unversehrt behalten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es könnte sein, dass du mit der Costa Concordia diese Kreuzfahrt gemacht hättest und du im tiefsten, in der tiefsten Kabine bist und nicht mehr rauskommst und dort unten stirbst, Gott wird seine Hand über dich halten. Nicht primär, dass du dann rauskommst, das kann er auch machen, aber wenn du da drin bleibst und stirbst, dann wird er seine Hand über dich halten, dass deine Seele unversehrt bleibt. Es geht darum, um die Unversehrtheit unserer Seelen. Und dann überlegt David noch, ob er im tiefster Finsternis vielleicht Gott entfliehen könnte. Und spräche ich, nur noch Finsternis soll mich umgeben. Und der helle Tag um mich her soll sich verwandeln in tiefste Nacht. Dann wäre selbst die Finsternis nicht finster für dich und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Ja, für dich wäre tiefste Dunkelheit so hell wie das Licht. Keine Chance. Gott kann man nicht entfliehen. Und vielleicht, habe ich überlegt, dachte David, als er das aufschrieb, an sein eigenes Leben, an eine Zeit, als er versuchte, über sein Verhalten tiefste Finsternis zu ziehen, nämlich an die Zeit, als er mit Bathseba die Ehe brach und ihren Mann ermorden ließ. Damals versuchte er, seine Sünde vor Gott zu verbergen, sozusagen mit Finsternis zu umgeben. Doch als der Prophet Nathan zu ihm kam und ihm sagte, dass Gott diese Sünde sah und dass diese Sünde in seinem Leben Folgen haben wird, hatte David erfahren, dass nichts, aber auch gar nichts, und mag es noch so im Verborgenen geschehen, vor ihm verborgen bleibt. Und David anerkannte und bekannte seine Schuld und erlebte, wie Gott ihm vergab und wie ihn das aus einer Depression herausholte. Das könnt ihr im Psalm 32 und im Psalm 51 nachlesen, wie er empfand. In dieser Situation erlebte er, wie gut es ist, dass Gott auch in tiefster Finsternis nichts verborgen bleibt. Er erlebte, wie konkret Gottes Hand über ihm war, indem Gott ihm die Möglichkeit der Umkehr schenkte und ihn nicht im Elend versacken ließ. Übrigens geschah dieser Ehebruch mit Bathseba sozusagen in den Ferien von König David. Er hatte nämlich Ferien gemacht. Seine Armee, die Israeliten, befanden sich in einer kriegerischen Auseinandersetzung. Und normalerweise war David als König immer mit dabei als Heerführer. Die Könige begleiteten ihre Heere. Nur diesmal hat er sich entschieden, in Jerusalem einige Freitage zu nehmen. Er hat sie bestimmt verdient. Jedenfalls ist er nicht mitgezogen. Und als er auf dem Dach seines Palastes sich ausruhte und ein bisschen spazierte, sah er in einem Haus nebendran eine wunderschöne Frau namens Bathseba, die sich wusch. Das kann man sich natürlich allerhand vorstellen, wenn sich eine Frau wäscht. Eines können wir uns bestimmt vorstellen, dass sie nicht viele Kleider mehr auf sich trug, nehme ich an, weil sie hatte nicht die Kleider gewaschen, sondern sich. Nun, das hat David fasziniert, obwohl nebenbei bemerkt er ja bereits einige Frauen hatte, aber eben die noch nicht. Und das könnt ihr auch alles nachlesen im Buch Samuel. Auf jeden Fall hat er sie eingeladen und hat mit ihr die Ehe gebrochen. In den Ferien. Und das war eine unglaubliche Tragödie im Leben des Davids. Und das ist nämlich noch eine Gefahr, die uns in den Ferien begegnen kann. Um es plump zu sagen, ich kann durch die fehlenden Aufgaben, durch die fehlende Routine in meinem Leben, die natürlich richtig in den Ferien unterbrochen wird, mit der vielen freien Zeit, die ich plötzlich habe, auf dumme Gedanken kommen. Andere Umgebung, weit weg von zu Hause, am Strand, weiß ich was. Die dummen Gedanken haben dann Zeit, sich zu entwickeln. Und plötzlich mache ich etwas, das ich später bereuen werde. Diesen Prozess beschreibt Jakobus ganz anschaulich. Wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und in die Falle lockt. Nachdem die Begierde dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt. Die Sünde aber, wenn sie ausgewachsen ist, gebiert den Tod. Stichwort Flügel und diese Seite, wo Christian gesagt hat, der Tod. Wenn ich weiß, dass Gott mich überall sieht, dann hat das nämlich eine präventive und vorbeugend bewahrende Wirkung. Diese Erkenntnis bewahrt mich vor einer Handlung, die anderen und mir Schaden zufügen. Sünde scheint ja zunächst immer etwas Reizvolles zu sein. Wir bilden uns ein, wir nennen das natürlich meistens nicht Sünde, die Sünde würde unser Leben bereichern. Wenn wir das nicht glauben würden, würden wir es nicht tun. Oder? Wenn ich von Anfang an klar wäre, dass Sünde etwas zerstört, dann würde ich es nicht tun. Aber wir lassen uns davon blenden und wir sehen da in einer Sünde einen großen Gewinn für unser Leben. Deshalb tun wir das. Wir bilden uns ein, es würde unser Leben bereichern und leider merken viele erst hinterher, dass Sünde nur Schaden und oft auch Schande mit sich bringt. Wenn wir wissen, dass Gott immer bei uns ist, hilft uns das enorm, der Sünde zu widerstehen. Also nehmen wir einmal an, du bist im Begriff in der Migros etwas zu stehlen. Doch du bemerkst, dass ein Verkäufer dich beobachtet. Würdest du trotzdem stehlen? Nein, so blöd bist du nicht. Du würdest irgendwie warten, bis der weg ist, oder würdest in den Coop gehen. Damit wir beide mal Schleichwerbung gemacht haben. Also, als Christ werde ich auch dann nicht stehlen, wenn keine Verkäufer und keine Überwachungskameras auf mich gerichtet sind. Denn ich weiß, dass Gott mit mir unterwegs ist und ihm das nicht gefallen wird. So lasse ich es halt bleiben, weil ich ein Leben führen möchte, das Gott gefällt. Josef ist ein hervorragendes Beispiel für einen Mensch, der mit diesem Bewusstsein lebt, dass Gott mit ihm unterwegs ist. Als die Frau Potiphars, die Frau seines Chefs, mit ihm ins Bett wollte und ihn sogar dazu nötigte, wehrte sich Josef vehement. Er sagte dieser Frau: Wie könnte ich ein so großes Unrecht begehen und mich gegen Gott versündigen? Wie könnte ich das tun, so etwas tun und Gott zusehen lassen? Josef wusste, dass dieser Ehebruch vor Gott nicht verborgen bleiben würde. Und er wollte weder Potiphar, seinen Chef, der ihm ein großes Vertrauen entgegenbrachte, noch Gott hintergehen und beleidigen. Das Wissen, dass Gott uns überall begleitet, hilft uns, das Ziel unseres Lebens zu erreichen. Es hilft uns, dass wir einmal Jesus gegenübertreten können und wir uns nicht schämen müssen, weil wir so viele Sünden in unserem Leben dulden. Paulus schreibt: Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre euer ganzes Wesen, Geist und Seele und Leib, damit, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt, nichts an euch ist, was Tadel verdient. Nicht, dass ich dann sagen muss: Herr, da habe ich betrogen, es tut mir also leid, und dort habe ich noch eine Freundin gehabt neben meiner Frau oder einen Freund neben meinem Mann, und da habe ich im Geschäft viel Geld unterschlagen, es tut mir schon schaurig leid. Gottes Wunsch ist, dass wir so leben, dass, wenn Jesus wiederkommt, kein Grund zum Tadel da ist. David solidarisiert sich nun auch ganz und gar mit Gott und verabscheut alles, was sich gegen Gott auflehnt und gegen jeden, der Gott verspottet. Wie David sich diesbezüglich ausdrückt, ist für unser Empfinden vielleicht etwas befremdlich. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen, nicht die verabscheuen, die sich gegen dich erheben? David bekennt sich ganz und gar zu seinem Gott. Feinde Gottes sind auch seine Feinde. Das ist keine Überheblichkeit von David, denn er selber weiß genau, zu welchen schlimmen Taten er fähig ist. Er will nicht andere ihre Gottlosigkeit vorwerfen, ohne selber kritisch sich zu hinterfragen. Und oft ist es so, dass Leute ständig an anderen etwas beanstanden. Sie meinen, zum Beispiel 60-80% der Menschen seien eifersüchtig oder gierig oder was auch immer. Aber wenn ich ständig andere Menschen verdächtige und Anschuldigungen gegenüber anderen hege, dann könnte es doch sein, dass das, was ich bei den meisten beanstande, im Grunde mein eigenes Problem ist. Wenn ich zum Beispiel meine, die meisten seien auf mich eifersüchtig, dann könnte Eifersucht mein Problem sein. Denn dass ich mir das so lebhaft ausdenken kann, könnte darauf hinweisen, dass ich dieses Problem genau kenne. Also wenn ich ein Problem mit Eifersucht habe, dann weiß ich, was das ist. Und dann projiziere ich das auf den anderen und denke, der ist auf mich eifersüchtig. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man anders leben kann. Und für mich ist das übrigens ein sehr einfaches Hilfsmittel. Wenn ich merke, dass ich gewisse Dinge zu häufig wiederhole, dann frage ich mich immer: Jürg, hast du hier vielleicht ein Problem? Das ist eine gute Möglichkeit, so sich selber ein bisschen zu reflektieren. Nun, David möchte offensichtlich an sich arbeiten und in seiner Persönlichkeit reifer werden. Er ist bereit für einen selbstkritischen Blick, doch dafür braucht er die Unterstützung Gottes. Warum? Weil Gott ihn durch und durch kennt. Und deshalb bittet er Gott nun, erforsche mich, Gott. Und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. David will damit sagen, dass er bereit ist, von Gott den Spiegel vorgehalten zu bekommen. Das ist ja das eine, zu wissen, dass Gott alles kennt von mir. Und das andere ist die Bereitschaft, sich das zeigen zu lassen von Gott. Und damit sagt David, Herr, ich weiß, du kennst mich durch und durch, aber ich möchte jetzt, dass du mir den Spiegel vorhältst. Ich möchte jetzt wissen, was du siehst in meinem Leben. Er will, dass Gott ihm die Punkte aufzeigt, die eventuell Veränderung nötig haben. Zeige mir, wenn ich auf falschem Wege gehe und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Das Schlimmste, was David zustoßen könnte, ist, wenn Gott ihm nicht mehr zeigt, wenn er sich auf einem falschen Weg begibt. Schlimm wäre es gewesen, wenn Gott ihn damals nach dem Ehebruch und Mord verlassen hätte und nicht den Nathan geschickt hätte. David will Korrektur, er will Ermahnung, denn er will das Ziel des Lebens erreichen, er will ein Leben führen, das Gott gefällt. Und vielleicht kannst du gerade in den Ferien einen kleinen Lebenscheck machen. Du kannst diese beiden Verse, die beiden letzten Verse dieses Psalms mitnehmen in deine Ferien und sie Gott immer wieder vorlegen. Ihn bitten, dass er dir den Spiegel vorhält. Nimm das in deine stille Zeit hinein, dass Gott dir zeigt, wenn du in einem Bereich deines Lebens einen falschen Weg eingeschlagen hast. Wenn Gott dir das aufzeigt, dann wird er dir auch helfen, diesen Weg zu verlassen. Er wird dich gern auf den rechten Weg bringen, auch wenn diese Veränderung unter Umständen gar nicht so einfach ist. Aber es wird sich lohnen, diesen Weg zu gehen. Es hat sich auch für David gelohnt, Buße zu tun nach diesem Ehebruch und diesem Mord und sich wieder auf einen anderen diesen Weg zu verlassen und wieder den richtigen Weg zu gehen. So wünsche ich euch allen schöne und erholsame und geistlich wertvolle Ferien. Und natürlich haben wir vom Neuen Testament her noch eine erweiterte Sicht über die Gegenwart Gottes in unserem Leben. Denn Gott lebt mit dem Heiligen Geist in uns drin. Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in euer Herz gesandt. Den Geist, der in uns betet, aber Vater. Also freuen wir uns darüber, dass Gott mit uns unterwegs ist und uns nie verlässt. Machen wir mit Gott Ferien? Ohne können wir gar keine Ferien machen. Das ist gar nicht möglich. Ich kann Gott nicht aus den Ferien ausladen. Warum? Weil er in mir lebt. Er kommt immer mit. Ihr seid alle mit Gott gekommen mit dem Heiligen Geist. Und ihr werdet alle wieder mit dem Heiligen Geist gehen. Ihr könnt ihn nicht zurücklassen. Dann machen wir doch auch ganz bewusst Ferien mit Gott. Laden wir ihn bewusst ein. Freuen wir uns darüber, dass er uns durch und durch kennt und es seine Absicht ist, uns zu schützen. Egal, wo wir unsere Ferien verbringen, Gott begleitet dich. Selbst wenn du in eine schwierige Situation kommst, so wie die Passagiere der Costa Concordia, Gott begleitet dich und ist bei dir. Als ich einmal in den Flumser Bergen war, das war ich aber noch ziemlich jung, noch ein bisschen jünger als jetzt. Und da bin ich die Piste runtergerast und ich sehe das heute noch. Das war so, man kam so runter und da musste man wirklich so scharf abwinkeln, damit man dann weiterkam. Und wenn man geradeaus fuhr, dann flog man nach Abhang hinunter. Und dann bin ich da runtergerast und dann habe ich diese Kurve nicht erwischt. Und ich fliege diesen Abhang hinunter. Und es überschlägt mich natürlich. Und in dem Moment, das geht ja im minimalen Sekundenbereich, ist ja unglaublich, was in dieser Zeit gedanklich vorgehen kann, war mir sofort klar, jetzt könnte dein Leben eine komplette Wende nehmen. Dieser Sturz kann alles verändern, das war mir sofort bewusst. Und der nächste Blitzgedanke war, Herr, ich bin in deinen Händen. Und dann bin ich mit meinen Skiern, zack, schön gelandet und konnte dann wieder hochkraxeln. Und was mich an diesem Sturz am meisten gefreut hat, wo ich sehr dankbar war, dass ich gestürzt bin, das konnte ich ja nicht machen, dass ich realisiert habe, wenn es dann wirklich drauf ankommt, ist der Gedanke, Gott, du bist jetzt bei mir und ich gebe mich ganz in deine Hände, egal was passiert, einfach präsent. Das kann man nicht machen. Das ist, wenn Gott mit uns unterwegs ist. Egal was geschieht, ob wir Freude haben, viel Freude oder ob wir viel Leid haben, Gott begleitet uns. Von allen Seiten umschließt du mich und legst auf mich deine Hand. Ein unfassbares Wunder ist diese Erkenntnis für mich. Zu hoch, als dass ich es je begreifen könnte. Ich bete mit uns. Ja, Vater, es ist ein großes Geschenk, dass wir dich kennen dürfen als einen liebenden und barmherzigen Gott, dass David in seinem turbulenten Leben, das auch viele Fehlschläge in sich trug, viel Enttäuschung, viele Erfolge, ja, aber auch Sünden, die er getan hatte. Und er ist begeistert darüber, dass du alles weißt. Und er hat erfahren, dass selbst da in den dunkelsten Stunden seines Lebens du hineingesehen hast und dass du deine Hand über ihn gehalten hast und ihn wieder von diesem Weg zurückgeholt hast. Und Herr, lass uns von ihm lernen, ein Leben zu führen, das vor dir offen ist. Herr, öffne die Augen über uns. Haltet uns den Spiegel vor, damit wir sehen, wo wir etwas ordnen können, damit wir reife Persönlichkeiten werden. Hilf uns, dass wir lernen, in dieser Geborgenheit zu leben, dass du uns umschließt, ob wir in Trauer sind oder in Freude. Ob es uns gut oder schlecht geht. Du verlierst die Kontrolle nie. Und du bist daran interessiert, dass wir unversehrt unser Ziel, die Herrlichkeit bei dir erreichen. Und so bitten wir dich auch um deinen Schutz in diesen Ferien. Viele von uns werden unterwegs sein in verschiedenen Ländern. Wir wissen, dass das auch Gefahren mit sich bringt und egal, was uns begegnet. Herr, wir freuen uns, dass du mit uns unterwegs bist und dass deine Hand über uns ist. Amen.